Es gab eine Zeit, da lebten die Menschen in Wäldern. Unter dem Dach der Bäume war es dunkel. Die Strahlen der Sonne erreichten den Boden fast nie. Und das Licht des Mondes lag nur auf den obersten Blättern. Die Augen der Menschen waren an das Halbdunkel gewöhnt. Und was sie nicht sahen, verrieten ihnen die Ohren. Die Nacht war erfüllt von den Stimmen der Tiere, Bekannten und Unbekannten, und von den Geistern, den Göttern. Zu ihnen beteten die Menschen, baten um Hilfe und brachten Opfer, um sie günstig zu stimmen. Die Opfer machten die Götter zu Göttern, die Menschen zu Menschen. Manchmal waren die Götter großzügig und verlangten nicht viel. Ein paar Blumen, Kräuter, Getreide, ein Gebet. Manchmal aber waren sie anspruchsvoller. Dann brachten die Menschen ein Zicklein, einen Widder, manchmal sogar einen Stier. In seltenen Fällen waren die Götter grausam. Dann forderten sie, was den Menschen das Liebste war. Das war eine Probe. Und irgendwann genügte es den Göttern zu sehen, dass die Menschen bereit wären, dieses Opfer zu bringen. Aber da sind wir noch nicht. In den alten Zeiten kam es noch vor, dass sie das Liebste verlangten und es auch zu sich nahmen. So geschah es Agamemnon, dem König von Mykene. Er stammte aus einem alten Geschlecht, auf dem seit vielen Generationen ein Fluch lag. Der kam von seinem Ahnherrn, dem Tantalos, einem Liebling der Götter. Ihm war es erlaubt, mit den Göttern zu essen. Doch er dankte ihnen diese Auszeichnung schlecht. Er nahm heimlich etwas von der göttlichen Speise und verteilte sie an die Menschen. Manche behaupten sogar, er habe die Götter herausgefordert, indem er sie selbst zu einem Mahl einlud und ihnen, um sie zu prüfen, seinen eigenen Sohn vorsetzte. In jedem Fall ein fürchterlicher Frevel, für den er ewig schmachten muss. Er steht, die Füße im klaren Wasser, Zweige mit süßen Früchten über dem Kopf, und beide weichen vor ihm zurück. Er muss für alle Zeiten hungrig und durstig bleiben. Doch damit nicht genug. Der Frevel war so groß, dass sein ganzes Geschlecht verflucht sein sollte auf immer. Seine Enkel Atreus und Thyestes fielen in so fürchterlichen Streit, dass der eine Atreus, dem anderen Thyestes, dessen eigene Kinder zum Mahl vorsetzte. Als der betrogene Vater die wahre Natur seiner Speise erkannte, verhängte er einen neuen, grenzenlosen Fluch über den Bruder. Die tragische Geschichte der Atriden, der Nachkommen des Atreus, begann. Zwei der Enkel des Atreus, Agamemnon und Menelaos, bereiteten einen großen Krieg vor. Der Gegner war Troja, die unbesiegbare Stadt. Paris, trojanischer Königssohn, hatte die Frau des Menelaos geraubt, Helena, angeblich die schönste Frau der Welt. Auch er war ein Spielball der Götter. In einem Streit hatten drei Göttinnen den Paris zum Richter erkoren. Und jede versuchte, ihn mit einer unwiderstehlichen Gabe zu bestechen. Hera versprach ihm die Herrschaft über die Erde, Athene die höchste Weisheit und Aphrodite wollte ihm die schönste Frau der Welt verschaffen. Dieses Angebot erschien dem Paris am erstrebenswertesten. Aphrodite hielt ihr Wort, half dem Paris, der als Menelaos Gastfreund nach Griechenland gekommen war, zu dessen Frau und setzte den Anfangspunkt für einen langen Krieg, in dem beide Seiten ihre besten Helden verlieren sollten. Agamemnon stand natürlich als Waffengefährte bei seinem betrogenen Bruder. Auch er rüstete ein großes Heer und war bereit, in die Schlacht zu ziehen. Doch es regte sich kein Wind. Eine schier unglaubliche Flaute lähmte die Schiffe der Griechen und schien dem Heerzug ein Ende zu setzen, bevor er noch begonnen hatte. Woher kam sie? Das Orakel gab Auskunft. Artemis, die jungfräuliche Göttin der Jagd, war erzürnt. Und die Geschichte kennt verschiedene Begründungen dafür. In einer prahlte Agamemnon, er sei ein besserer Jäger als die Göttin selbst. In einer anderen enthielt er ihr ein Opfer vor. In einer dritten war sie erzürnt, dass zwei Adler, die für ihn und seinen Bruder standen, eine trächtige Häsin gerissen hatten. Woher auch immer der Unmut der Göttin rührte, er muss groß gewesen sein, denn das Opfer, das sie verlangte, war groß. Iphigenie, älteste und liebste Tochter des Agamemnon und seiner Frau Klytämnestra. Der Heerführer und der Vater lagen im Streit. Den Göttern gehorchen ist schwer. Noch schwerer nur, ein Kind zu morden. Der Heerführer siegte. Denn was die Götter verfügen, ist Recht. Mit einer List führte er die Tochter von der Mutter fort und brachte sie wie ein Opfertier auf dem Altar der Göttin dar. »Io«, riefen die Frauen, »weh über uns!« Und die Krieger waren erleichtert über den Wind, der endlich aufkam und ihnen den Aufbruch ermöglichte. Die Ehre Griechenlands stand auf dem Spiel. Und zwischen Agamemnon und Klytämnestra tat sich ein Abgrund auf, der die Welt in zwei Teile spaltete. Der König führte ein großes Heer in den Krieg und nach 10 Jahren war Troja besiegt. Zu Hause hatte sich alles verändert. Seine Frau hatte allein um die Tochter getrauert, wohl auch um die Liebe zu ihrem Mann. Doch sie blieb nicht allein. Um den Fluch zu erfüllen, hatten die Götter einen geschickt, Aegisth, einen Nachkommen des anderen Stamms, des Thyestes, der vor Generationen das schreckliche Mahl an seinen eigenen Kindern gehalten hatte. Aegisths ganzer Lebenszweck war die Rache an den Atriden. Clytemnestra war die Frau seines Gegners, Königin auf einem verwaisten Thron, schwer verletzte Mutter, im Streit mit ihrem Gatten. Das Unvermeidliche geschah. Aegisth nahm die Herrschaft und die Frau. Und Clytemnestra tötete in ihrem Inneren die Liebe zu dem Mann, der ihr die Tochter geschenkt und wieder genommen hatte. Agamemnon kehrte nach Hause zurück in der Hoffnung, dass die Zeit und der Sieg die Wunden über das Opfer der Tochter geschlossen hätten. Er betrat die Stadt mit großem Gefolge, gefeierter Sieger, und seine Frau empfing ihn mit allen Ehren. Sogar seine Kriegsbeute, die trojanische Seherin Kassandra, sollte willkommen sein. Teppiche wurden unter seine Füße gebreitet, und bejubelt von der Menge betrat er den Palast. Er sollte ihn nie wieder verlassen. Während draußen Kassandra sein und ihr eigenes Ende vorhersagte, warf drin Clytemnestra ein Netz über den Badenden und stieß ihm den Dolch in den Leib. Aegisth stand dabei. Der Fluch hatte sich ein weiteres Mal erfüllt. Doch das war noch nicht das Ende. Iphigenie, das Opfer der Götter, war nicht das einzige Kind, das Clytemnestra von Agamemnon empfangen hatte. Zwei weitere Töchter, Elektra und Chrysothemis, lebten im Palast. Ein Sohn, Orestes, wuchs fern der Mutter in der Verbannung heran. Ein Orakel hatte dem Stamm Unglück, kommend von ihm, geweissagt. Eine andere Geschichte erzählt, Elektra hätte ihn, den Stammhalter, zur rechten Zeit in Sicherheit gebracht. Auf ihn richtete sich nun die Hoffnung der Schwestern und aller, die den Mord an Agamemnon nicht billigten. Unterdrückt von dem neuen Herrn wartete alles auf den Erlöser. Statt seiner kam jedoch die Nachricht von seinem Tod. Ein Bote berichtete von einem Unfall, der den siegreichen Orest bei einem Wagenrennen ereilt hatte. Die letzte Hoffnung auf eine Rache des Gattenmords war dahin. Die neuen Herrscher fühlten sich in Sicherheit. Bis Clytemnestra ein Traum mit großer Unruhe erfüllte. Sie hätte einen Drachen geboren und gesäugt. Mit ihrer Milch sog das Ungeheuer Blut aus ihrer Brust. Ein Albtraum, aber Grund genug, ein Opfer zum Grab des ermordeten Gatten zu schicken. Elektra trug es hinaus. Der Fremde, den sie dort traf, war Orest. Die Nachricht von seinem Tod eine Finte, der Rächer des Vaters endlich gekommen. Gemeinsam betraten sie den Palast und der Fremdling gab sich zu erkennen. Mutter und Sohn standen einander nach langer Zeit gegenüber. Mutter und Sohn über der Leiche des Vaters. Eine seltsame Begegnung. Eine unmögliche Begegnung. Ein Graben, zu tief, um ihn anders zu überbrücken als mit einem weiteren Mord. Mit einem neuen Kapitel des alten Fluchs. Einer Fortsetzung des Schauspiels für die Götter. Doch die Götter waren mehr als Zuschauer, sie spielten. Die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen. Apoll stand bei Orest. Er hatte den Sohn in der Ferne mit dem Mord an der Mutter beauftragt, ihm schreckliche Qualen geweissagt, sollte er den Mord am Vater nicht sühnen. So stand er jetzt bei seinem Schützling, bis zuletzt eine Zuflucht in dem Schrecklichen, das kommen sollte. Denn während die einen noch den Mord an der Mutter lobten, während auch Aegisth unter dem Schwert des Orestes fiel, er hatte seine Schuldigkeit im Spiel der Götter getan, während das alte Haus der Atriden wieder aufgerichtet wurde, näherte sich dem Muttermörder der Schrecken der Unterwelt. Die Olympier, die Kinder des Zeus, zu denen Apoll und Artemis gehörten, waren nicht die ältesten Götter. Vor ihnen herrschte ein Geschlecht von Titanen, Kinder der Gaia, der Erde selbst. Sie waren den Geistern der Wälder nahe. Sie hatten viel Raum in den Seelen der Menschen und wohnten im Wind und im Dunkel der Nacht. Sie konnten Leben geben und Tod. Den Baum, den sie sorgsam aus dem kleinsten Keim entstehen ließen, fällten sie selbst in ihrem wildesten Sturm. Und auch den Menschen waren sie verehrt und gefürchtet zugleich. Mütter, die grausam und voll Segen sein konnten im selben Moment. Doch dann begann eine Zeit der Verwandlung. Die Bäume fielen und schufen Orte, an denen die Sonne den Boden berührte. Die Welt wurde heller und die Menschen bewegten sich nicht mehr mit Vorsicht und langsam zwischen den Schatten, sondern schnell und mit der Selbstgewissheit von neuen Herren. Wie früher die Bäume, so wuchsen jetzt ihre Häuser zum Himmel. Und wo sie sich einmal den Raum mit den Geistern und den Tieren geteilt hatten, zogen sich diese immer weiter zurück ins Dunkel, wohin der Anspruch der Menschen nicht reichte. Und auch das Gesicht, das die Menschen den Göttern gaben, veränderte sich. Die Kinder der Gaia fielen unter den Streichen von Zeus und seinen Geschwistern. Der neue Göttervater sorgte für ein fruchtbares Geschlecht, das den Menschen näher, ähnlicher war. Für die alten Göttinnen war kein Platz mehr. Sie verließen die Häuser der Menschen. In ihren Seelen aber blieben sie wohnen. Und wenn ihr altes Recht besonders schwer verletzt wurde, traten sie wieder hervor. Den Menschen, die ihren Anblick nicht mehr gewohnt waren, ein Greuel. Sie hießen Erinnien oder Furien. Die nie endenden oder die Mordrächenden. Um sie nicht zu beleidigen, wurden sie auch die Eumeniden genannt, die Wohlmeinenden. Sie konnten über die Erde den Segen bringen oder den Tod. Die Schlange war ihnen heilig. Und manchmal trugen sie eine im Haar. Als nun vom Schwert des Sohns Orest das Blut der Mutter tropfte, erwachte ihre alte Macht. Sie, die ersten Mütter, Töchter der Erde selbst, würden den Muttermord nicht ungesühnt lassen, in alle Ewigkeiten nicht. Mit Wahnsinn und Verderbnis würden sie den Schuldigen verfolgen, Blut für Blut, oder die Welt stürzte aus den Fugen. Ein grauenhafter Tanz begann. Wo er auch ging, die Erinnien waren mit Orest. Ein Schrecken, Krankheit, Angst. Manchmal nur ein kleines Ärgernis, fast so, dass es zum Lachen reizte. Dann wieder tiefste Not. Und seine Seele spielte mit. Was ihm auf seinem Weg begegnete, das malte sie ihm schrecklich aus. In ihr waren die alten Göttinnen mit ihrer Rachelust noch nicht entthront. Sogar Apoll war zu schwach, um mehr als Linderung für seinen Schützling zu erwirken. Ein Sühneopfer, das Orest dem Gott darbrachte, schreckte die Erinien nicht ab. Eine größere Macht musste her. Athene, Göttin der Weisheit, erste Tochter des Zeus. Ihre Mutter, Metis, die Weise, war eine Enkelin der Erde, Titanin. Aus Angst vor der Macht ihrer Kinder verschlang Zeus die Schwangere und trug die Tochter 9 Monate in seinem Haupt. Als ihre Zeit gekommen war, spaltete ihm sein Bruder den Kopf und Athene stieg, ausgestattet mit aller Weisheit, heraus. Die Weisheit der Mutter wurde aus dem Haupt des Vaters wiedergeboren. Sie sollte nun von ihrem Bruder Apoll darum gebeten, Recht sprechen über den Muttermörder. Gemeinsam mit den Erinien, die nicht von seinen Fersen wichen, erschien er in ihrem Tempel. Athene nahm die Herausforderung an. Als rechte Richterin ließ sie die beiden Seiten sprechen, fragte, hörte sich die Gründe beider Seiten an und rief sogar Geschworene zu Hilfe, Bürger Athens, ihrer Stadt, sollten über den Mörder richten. Sie taten es. Und die Zahl der Stimmen für und wider ihn war gleich. Nun war es an der Göttin selbst, das letzte Urteil zu fällen. Und sie wog die Tat so, wie es ihrer eigenen Geschichte entsprach. Sie selber kenne keine Mutter, sagte sie, sei Kind des Vaters und deshalb allem Männlichen verwandt. Daher sei ihr der Schutz des Herrn des Hauses und der Vertrag der Gatten, den diese willig miteinander geschlossen, heiliger als das Recht des Bluts, das auf einem Zufall der Natur beruht. Orest sei frei und könne mit seiner Kraft und seinem Mut in Zukunft ihr und ihrer Stadt Athen zu Diensten sein. Jubel im Volk. Bei Orest und bei Apoll. Und Grauen bei den Erinien. Nie würden sie vom Mörder lassen, nie diese neue ungerechte Ordnung anerkennen, sich auch nicht den Drohungen Athenes beugen, ihren Versprechungen noch weniger. Ein Kult, der ihre Macht und Würde ehre, solle ihnen in Athen errichtet werden. Kein Haushalt ohne sie gedeihen, ihr Name immer hoch gepriesen werden, die dunklen Göttinnen der Nacht sollten in den Kreis des freundlichen Lichts und unter die Menschen treten, auf immer befriedet. Irrsal, Wirrsal, Wahnsinn, mir ist in Tiefen zu wohnen bestimmt, ohne Sonne im Dunkel, verkünden die Erinien. Irrsal, Wirrsal, Wahnsinn, klingt es über die Zeiten. Ein Widerhall seit Jahrtausenden. Zwischen den Göttern muss ein Streit nicht an einem Tag beendet sein. Sie leben in Äonen. Die Menschen aber erzählen sich unterschiedliche Geschichten über den Ausgang. Die einen wissen, die Göttinnen grollend in der Tiefe, jeden Moment bereit, aufs Neue hervorzubrechen und den Verbrecher zu strafen. Die anderen sehen sie versöhnt, von Athene mit Würde aufgenommen in den Kreis der Gerechten, mit Opfern und Gebeten besungen und verehrt, befriedet. Zumindest solange sich die Menschen an ihre Verehrung erinnern. Und Orest? Der steht dazwischen. Freigesprochen von Athene. Verurteilt von den Erinnyen. Einmal soll ihn die Verzweiflung gepackt haben, sodass er sich einen Finger abbiss. Das soll die Erinnyen beruhigt haben. Er wurde König in Mykene, bestand noch viele Abenteuer und fand sogar die Schwester, die der Artemis geopfert worden war. Iphigenie. Er brachte sie nach Hause zurück, übernahm Reiche und tötete Gegner, wie es einem König gebührt. Er starb als alter Mann. An einem Schlangenbiss. Ob er danach in die Welt der Erinnyen einging oder in die der Götter, wissen wir nicht.
Thank you.